Mögt ihr Überraschungen? Ich würde immer sagen, kommt drauf an, was es für Überraschungen sind. Schöne und fröhliche Überraschungen, das hat jeder gerne. Aber Überraschungen sind ja genau das, man weiß ja nicht, was kommt. Kann also was Schönes sein oder es kann auch was sein, was uns vielleicht gar nicht gefällt. Die Geschichte, die Lukas uns hier präsentiert, ist voller Überraschungen. Vielleicht ist euch so ein bisschen schon was aufgefallen, als ihr vorher den Text so ein bisschen mitverfolgt und gehört habt. Jesus ist ein Geschichtenerzähler und er erzählt auch hier eine Geschichte, ein Gleichnis. Das ist zunächst einmal nichts Überraschendes, denn das hat er ja oft. Überraschend ist dabei immer wieder, welche Bilder er gebraucht. Ich habe euch hier einfach mal so eine kleine Auswahl herausgenommen. Bilder, um mit seinen Zuhörern und Zuhörerinnen über Gott ins Gespräch zu kommen. Gottes Absichten und Gottes Handeln anschaulich und einsichtig zu machen. Meistens sind es Bilder, die den Menschen aus ihrem Alltag vertraut waren. Vom Acker, vom Haus, von der Feldarbeit, von Naturvorgängen, Gegenständen wie eine Öllampe, die man kannte. Und ihr euch fallen sicher noch ganz andere gleichnismäßige Dinge ein, die Jesus hier gebraucht hat. Er erzählt ihnen manchmal auch einfach eine Geschichte, die durchaus mit ihren Lebensumständen zu tun hat. Hier nimmt Jesus nun ein vertrautes Bild. Er bettet es in eine Geschichte. Er erzählt von einem, der zu einem großen Festessen einlädt. Hier habe ich euch mal so eine schön gedeckte Festtafel schon gezeigt. Da kriegt er richtig Hunger, gell? Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Aber ihr habt ja alle gut gefrühstückt. Von daher lasst man noch ein bisschen warten. Mittagessen kommt dann später. Da lädt einer zum Festessen ein. Man muss wissen, damals war das die Abendmahlzeit. Im Orient ist ähnlich wie bei uns gerade. Heiß am Mittag, da hat keiner richtig Hunger. Aber am Abend, wenn die Sonne untergeht, da erwachen die Lebensgeister. Und da wurde gefestet, da wurde das große Essen am Tag vorbereitet. Und wer einmal im Orient war und ein solches Fest miterlebt hat, der weiß, dass sich hinter diesem nüchternen Wort Festessen, bei uns in der Regel 3 bis 4 Gänge, ja, also wenn man üppig isst, Vorsuppe, dann kommt die Hauptspeise, Nachtisch und vielleicht gibt es dann nachher noch ein Espresso oder irgendwas anderes, so als 4. Gang oder sowas. Damals und auch zum Teil noch heute ist das eine Veranstaltung, ein Festessen, das sich nicht nur über Stunden, sondern manchmal über Tage hinziehen kann, nicht muss. Ein besonders schön geschmückter Raum gehört dazu. Speisen in Hülle und Fülle, in einer Vielfalt, dass Augen, Gaumen und Magen immer neu überrascht werden, sind von dem Gastgeber bereitgehalten. Guter Wein, schöne Musik und Tanz gehören meistens auch dazu. Genauso wie die Zeit für Gespräche und Zeit für Begegnungen. Und oftmals erhält sogar jeder Gast vom Gastgeber am Ende noch ein kleines Geschenk für den Heimweg. Eine Erinnerung an das Fest. Festzeit, das war eine besondere Zeit, ist eine besondere Zeit. Eine Zeit ohne Anforderungen, ach, da kann ich einfach sein. Wohl dem, der so auch heute festen kann. Es ist eine Zeit der Freude und eine Zeit des Friedens. Darum immer wieder auch ein Bild für den Himmel. Der Himmel, ein großes Fest, Festzeit. Von solch einem Fest erzählt Jesus und am Ende der Geschichte, die Jesus im Rahmen dieses Bildes erzählt, gibt es für die Zuhörer eine Überraschung. Für uns vielleicht auch. Wenn Jesus Bilder aus dem Leben aufgreift und Geschichten wie diese erzählt, dann deshalb, weil er damit den Menschen, ich habe es schon angedeutet, den Himmel vor Augen malen möchte. Die Sehnsucht danach wecken möchte, nach dem Reich Gottes. So ist es bei Gott. Nicht der Himmel irgendwo da oben, sondern jetzt bei Gott. Das ist Gottes Reich. Wie bei einem großen Festmahl, zu dem Gott einlädt. Überrascht uns das? Der Himmel als Festmahl? Es gibt ja immer dieses eine schöne Bild zumindest, das jeder wahrscheinlich kennt, vom Engel Aloysius, der auf seiner Wolke sitzen muss und mit seiner Harfe spielt und immer Luja, Sorgi, ja, ein ewiges Leierspiel da oben am Himmel auf der Wolke sitzen. Und er sehnt sich so nach seinem Hofbräuhaus, wo er sein Bier trinken könnte und ein Fest feiern könnte. Nein, der Himmel ist ein Fest, ein großes Fest. Davon spricht schon das Alte Testament, schon der Prophet Jesaja erzählt und berichtet in seinen Worten, weist darauf hin, wie es sein wird. Hier auf dem Zionsberg, es war der verortete Ort, wo man Gott hin verortet hat, wird es geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle, wenn man höre und staune, für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Ja, Motorrotschild und anderes, ja, was man da so hat. Also was Wunderbares. Also für die Menschen damals war das das Größte, was man sich vorstellen kann. Luther hat noch übersetzt mit fetten Speisen. Ne? Na, heute macht man das nicht mehr so mit fetten Speisen. Da nimmt man lieber was anderes. Aber es fragt uns an, dieses Bild und diese Geschichte. Sie fragt uns heute direkt an, welche Vorstellung, welches Bild vom Himmel habe ich eigentlich? Wie prägt dieses Bild, wie prägt diese Vorstellung vom Himmel mein Leben eigentlich? Denn ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir von dem, auf was wir zugehen, geprägt werden. Wer sich den Himmel vorstellt als ein ewiges Harfenspiel, vielleicht ist man ja selber unmusikalisch oder so, wird keine attraktive Vorstellung sein. Oder was weiß ich, gibt ja auch die Menschen, die dann von der Offenbarung herkommen und sagen, im Himmel, da muss ich dann die ganze Zeit vor Gottes Thron stehen und immer auf und nieder, so wie es in der Offenbarung beschrieben wird, alle verneigen sich vor Gott und es wird ein ewiger Gottesdienst sein. Um Himmels Willen, mir reicht die eine Stunde am Sonntag. Es ist eine Frage, wie uns das prägt. Wie prägt uns dieses Bild, wie prägt der Himmel, also das Reich Gottes, das, was Gott uns sein will und ist, unser Leben? Macht es uns froh, macht es uns neugierig, weckt es unsere Sehnsucht? Und wenn nicht, dann kann ich nur eins sagen, dann wird es höchste Zeit für einen Bilderwechsel in unserem Leben, dass wir den Himmel anders erkennen und sehen. So ist der Himmel. Das ist die erste Überraschung vielleicht in diesem Text. Eine zweite Überraschung. So ist Gott. Jesus erzählt uns in dieser Geschichte, wie Gott ist. Die Menschen damals hatten ihre Vorstellung von Gott und von uns. Wir haben auch unsere Vorstellung von Gott. Hier in dieser Geschichte wird deutlich, Gott ist großzügig. Gott lädt uns ein. Wir dürfen kommen. Gott lädt mich ein. Toll. Vielleicht auch nicht mehr so toll. Ich weiß nicht, ob uns das schon selbstverständlich ist. Und seine Einladung gilt ohne Bedingungen. Ich muss mich nicht in schicke Gewänder hinein tun. Das kann ich, wenn ich auf ein Fest gehe, aber ich muss es nicht. Und ich muss auch nichts mitbringen und ich muss auch vorher mich nicht einmal geduscht haben, sage ich jetzt mal. Macht man natürlich trotzdem. Aber bei Gott dürfte ich auch so kommen. Unbedingt. Keine Bedingungen sind da, um auf Gottes Fest zu kommen. Ich muss nicht zu irgendeiner bestimmten Schicht gehören, zu irgendeinem bestimmten Volk gehören. Ich muss nicht so und so viel verdienen oder was weiß ich, einen Doktortitel haben. Nichts, keine Bedingungen. Toll. Ein drittes, was in dieser Geschichte deutlich wird, uns vielleicht auch nicht so ist, Gott kann verletzt werden. Zumindest spricht die Bibel immer wieder sehr menschlich in diesem Gefühl, dass wir Gott auch verletzen können. Er wird zornig, heißt es hier in der Geschichte. Ja? Es ist eine Chiffre für das, dass wir die Liebe Gottes verletzen können. Durch unser Verhalten auch. Gott kann sozusagen verletzt werden. Das wird immer wieder deutlich, wenn wir in biblische Geschichten hineinschauen. Das nächste, Gott schaut nicht auf das, was wir bringen. Was könnten wir auch schon bringen? Und das letzte, er gibt dieses Fest für uns. Er gibt für mich ein Fest, für uns ein Fest. Da ist jemand, dem wir so wichtig sind, dass er uns ein Fest gibt. Super. Ich denke, für Kinder ist das immer so toll. Ich vermute, Leila freut sich, wenn es ein Geburtstagsfest gibt und man extra für sie ein großes Geburtstagsfest macht. Haben wir uns als Kinder auch gefreut. Oder wenn andere Menschen an irgendeiner Stelle für uns ein Fest machen. Also mir geht es dann immer so, ich geniere mich dann immer schon fast. Und dann denke ich so, ach du meine Güte, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Gell? Gut schwäbisch halt. Das glaube ich. Wie lange dauert es denn noch? Noch ein Jahr? Das ist noch eine lange Zeit. Vielleicht gibt es ein anderes Fest dazwischen ja auch nochmal. Ne? Kann ja auch einfach im Alltag Feste feiern. Habe ich mal vom Matthias Claudius erzählt, glaube ich. Irgendwann habe ich es mal, ich weiß nicht, ob es hier war. Der hat für seine Kinder immer Feste erfunden, ja. Also der hat das Erdbeerfest erfunden oder das Kartoffelfest erfunden, wenn es die Kartoffeln gab. Dann haben sie Kartoffeln geröstet damals in der Asche oder im Lagerfeuer und haben einfach ein kleines Fest daraus gemacht. Man muss bloß erfinderisch sein, da kann man auch viele Feste feiern. Auch dadurch werden wir wieder angefragt, durch das, was wir hier lesen. Welche Vorstellung und welches Bild von Gott habe ich eigentlich? Und wie prägt dieses Bild mein Leben, meinen Alltag? Macht es mich froh, wenn ich an Gott denke und ein Bild von Gott habe? Macht mich dieses Bild neugierig, von Gott näher bei ihm zu sein? Weckt es in mir uns die Sehnsucht nach Gott? Wenn nicht, dann sollten wir uns auch da unbedingt einen Wechsel haben in diesem Bild. Und noch eine Überraschung. Diese Einladung, die da in der Geschichte ausgesprochen wird, die gilt nicht irgendwann, sondern die gilt heute. Jetzt lädt Gott uns ein zu seinem Fest. Genau jetzt. Der Gastgeber hat alles vorbereitet und dann ist die Tür offen. Er selbst steht voller Erwartung, bereit und wartet auf die Gäste. Heute, nicht übermorgen, 3 Wochen, wenn ich mal im Ruhestand bin oder sonst irgendwann. Nein, jetzt. Aber die Gäste kommen nicht, hören wir in der Geschichte. Sie lehnen die Einladung ab, sie haben jetzt keine Zeit. Das überrascht eigentlich nicht. Wenn wir so in unsere Zeit hineingucken, dann ist es ja oftmals der Grund, wenn man Menschen einlädt, komm doch mal oder so, ach, ich habe keine Zeit, oh, ich weiß doch nicht, was ich am Sonntag mache oder so. Ist ja oftmals dann so, hat man dann auch sehr schnell. Was mich überrascht hat, ist, das sind nicht die verschiedenen Begründungen, die den Gastgeber verletzten. Obwohl auch sie es wert sind, wenn wir sie genauer mal betrachten, diese Begründungen, wenn man genau hinschaut, was sind das für Begründungen? Ich habe ein Stück Land gekauft. Für mich ist es so, dass die Abhängigkeit im Materiellen, ja. Da ist irgendwas viel wichtiger. Ich habe ein Stück Land gekauft, der Grundstück. Das muss ich angucken. Oder die Ochsen. Ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft. Die stehen für mich so für die Arbeit. Leistung und Anerkennung habe ich mir dahinter geschrieben. Oder das Letzte, ich habe jetzt geheiratet, jetzt habe ich keine Zeit. Beziehungen sind gut, aber wenn sie zu Bindungen werden, die uns davon fernhalten, dann kann es auch da schwierig werden. Dafür stehen für mich diese 3 Gründe, die die Menschen hier Begründungen nennen. Was aber den Gastgeber, glaube ich, verletzt, das sind nicht zuerst diese Begründungen, sondern es ist die Grundhaltung der Eingeladenen. Jetzt leider nicht. Ich habe Wichtigeres vor. Wir müssen uns zuerst um unsere Zukunftssicherung kümmern. Dann vielleicht. Warum verletzt diese Haltung den himmlischen Gastgeber so? Jesus will ja seinen Zuhörern nicht nur mit dieser Gleichnisgeschichte, aber eben auch mit dieser deutlich machen. Hey Leute, Gott lädt euch ein. Er ist für euch da. Er sehnt sich nach euch, nach jedem von euch ganz persönlich. Und zwar jetzt. Es ist das Entscheidendste, was wir für unsere Zukunft hören können. Es gibt nichts Entscheidenderes als diese Einladung zu Gott und zu seinem Fest, in sein Reich. Wer diese Einladung ausschlägt, das wird am Ende deutlich, der schließt sich selber aus. Der schließt sich zuletzt selber aus von diesem großen Fest. Und was das bedeutet, das zeigt wiederum ganz überraschend, auf überraschende Weise, der weitere Verlauf dieser Geschichte. Denn das Fest wird nicht abgesagt. Das wäre vielleicht jetzt so unser Ding. Ja? Gäste haben abgesagt, so ein Mist. Also die ganze Chose wird abgesagt. Schade drum eigentlich, ja. Nein. Der Gastgeber wird zornig, aber was ist das für ein Zorn, von dem da berichtet wird? Dieser Zorn führt nicht dazu, dass er irgendeine Strafaktion startet. So ist Gott nicht. Dieser Zorn sozusagen, diese verletzte Liebe führt dazu, dass sein Blick hinausgeht, sich weitet und dann zu den anderen geht, die bisher noch gar nicht eingeladen waren. Hier kommt natürlich ganz deutlich rein, das sage ich jetzt mal so ein bisschen, Bibelkundigeren, dass Jesus diese Geschichte erzählt. Er erzählt sie und er erzählt sie natürlich zuerst Menschen seines Volkes, die Gott eingeladen sind. Und in dieser Einladung öffnet Jesus sozusagen und sagt, Gott lehnt alle ein. Ja? Ihr lehnt ihn ab, ihr lehnt mich ab, jetzt geht die Einladung weiter. Es gibt eine neue Einladung. Zwei Gruppen werden hier genannt. Ich habe euch die hier so mal mit ein bisschen kleinen Karikaturen oder Clips versucht, ein bisschen anschaulich machen. Das sind zuerst die Armen und Kranken, die Bemühseligen und Beladenen, könnte man jetzt an Anlehnung an unseren Wochenspruch sagen. Das sind alle die, die jetzt von einem unbeschwerten Leben nur träumen können, weil sie mehr und viele Beschwerden haben in ihrem Leben. Die von vielen Feiern ausgeschlossen sind, weil sie einfach nicht hinkommen. Ja, die liegen im Bett zu Hause oder sind weit, weit weg von irgendwelchen Möglichkeiten, an einem großen und schönen Festmahl teilzunehmen. Oder es sind auf der anderen Seite die, die draußen sind. In alten Übersetzungen heißt es an den Hecken und Zäunen. Alle die, die bisher nichts gewusst haben von dieser Einladung oder die sich aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Vergangenheit oder ja, weil sie eben ganz am Rand, sage ich mal, nicht nur der Gesellschaft, aber eben auch dort stehen, nicht als Zielgruppe für solch ein Fest halten. Das sind die Menschen mit Einschränkungen, das sind die Menschen, die wie der eine hier aus der Mülltonne leben müssen, keinen Wohnsitz haben. Oder da sind unten, habe ich eine Familie, eine Flüchtlingsfamilie mit reingenommen, Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer völkerischen Herkunft, wo sie auch ihre Herkunft sind, einfach ausgeschlossen werden, nicht als Zielgruppe genannt sind oder sich sehen. Die von Schuldgefühlen vielleicht auch Geplagten, die sagen, ich kann nicht sein, dass ich zu so einem Fest eingeladen bin, die sich als minderwertig fühlen, all dies stehen für mich mit auf dieser Seite. Die Auslegungstradition hat in diesen beiden Gruppen vor allem die Menschen gesehen und die unter dem Bereich Sünder auch gestanden sind. Ja, das waren so das, was in der Auslegungstradition war. Die Heiden und die Sünder waren das, die Jesus in diesen Worten mit dieser Geschichte in die Gemeinschaft mit Gott eingeladen hat. Mag sein, dass man das so sehen kann. Ja, ich denke, wir können das auf jeden Fall so sehen, wo nochmal wieder deutlich wird, alle sind zu diesem Fest eingeladen. Und doch glaube ich ganz fest, dass es nicht nur diese beiden Gruppen sind, dass Gott nicht nur diese beiden Gruppen einlädt. Wenn man ganz genau hinschaut in diese Geschichte, dann weiß man es ja von Anfang an her, es sind drei Gruppen, wenn man so will, die Jesus einlädt. Die dritte Gruppe hat sich ja bisher rar gemacht. Ne? Das sind die, die so mehr auf das Materielle im Moment gerade schauen, oder die nur ans Arbeiten denken und an das, was es so wichtig macht. Oder die so gebunden sind in ihren Beziehungen, dass sie nicht sehen, dass Gott sie auch sieht und dass Gott sich nach ihnen sehnt. Es sind drei Gruppen eingeladen. Drei Gruppen. Und alle drei gehören sie wirklich zur Zielgruppe Gottes. Jesus hat sein Volk nicht ausgeschlossen aus seiner Einladung. Er hat nur am Ende gesagt, von denen wird keiner an meinem Fest oder ein Bissen haben. Ja, warum? Was sie sich selber ausgeschlossen haben. Wenn sie nicht kommen, feiern sie nicht mit. Das ist die Strafe, wenn man so will. Ja? Gott straft nicht in dem Sinne, dass er Sanktionen verhängt. Der Mensch ist selber sozusagen, schließt sich selbst aus. Ja, die Frage, zu welcher dieser Zielgruppen sehen wir uns im Moment zugehörig? Was trennt mich im Moment vielleicht von Gottes Festmahl, wenn ich an mich selber denke? Vielleicht auch nichts, wenn mag auch sein, dass man es weiß, aber vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, wo ich sage, gibt es da irgendwo etwas, wo ich sage, ja, da könnte ich mich wiederfinden. Aus unserer Sicht gibt es ja eigentlich immer wieder etwas, das uns den Himmel in die Ferne rücken lässt und irgendwo, wo wir sagen können, ach nee, jetzt entweder jetzt nicht oder bin ich da wirklich jetzt derjenige oder diejenige oder sind da nicht andere viel geeigneter oder vor mir dran? Von Gottes Seite her sieht es ganz anders aus, ihr Lieben. Von ihm her gibt es keine Vorbehalte, sondern nur ausgestreckte Arme, eine offene Tür und ein gedeckter Tisch. Der Himmel Gottes, sozusagen die Tür zu seinem Festmahl, steht uns allen offen. Und zwar allen, die sich einladen lassen, die zu ihm kommen wollen. All die sind willkommen. Jetzt, heute. Wir müssen nur Ja sagen. Der Himmel ist jetzt offen, nicht später, sondern heute, jetzt, so wie Jesus es sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, heißt es an einer Stelle, verschließt eure Herzen nicht. Das Fest Gottes beginnt. Gott will feiern mit uns jetzt. Wir sind ihm wichtig und darum lädt er uns ein und erhält seine Gaben für uns. Kommt, denn es ist alles bereit, sagt der Gastgeber am Anfang. Eine Chiffre oder ein Satz, der zum Abendmahl her vertraut ist, ne? Auch an Gottes Tisch geladen. Jetzt sind wir angefragt von dieser Geschichte. Nicht nur die Zuhörer damals, jetzt sind wir gefragt. Das war und ist bei Jesus immer so gewesen. Er ruft die Zuhörer heraus, Stellung zu beziehen, eine Entscheidung zu treffen. Und die Frage ist, welche Entscheidung treffen wir für uns? Das heißt ja nicht, dass wir im Leben nur einmal eine Entscheidung treffen müssen. Immer wieder, vielleicht sogar jeden Tag müssen wir diese Entscheidung neu in unserem Herzen treffen, um wirklich sozusagen das bewusst anzunehmen, was Gott uns entgegenhält. Welche sichtbaren Folgen für unser Leben hat diese Geschichte vom großen Festmahl, zu dem Gott uns einlädt, zu dem, wie Gott ist, zu dem, wie der Himmel ist, wie das bei ihm sein ist? Macht es uns gelassener und ruhiger? Macht es uns zuversichtlicher? Lässt uns das aufatmen und motiviert es unser Leben, von dieser Basis herzugestalten, von diesem Wissen, ich bin ein Gast oder nicht nur, sondern ich darf bei diesem Fest einfach gehören dazu, darf da sein bei Gott. Was mir dieser Abschnitt und die Worte Jesu in dieser Geschichte deutlich gemacht haben, ist, dass es eine, ja, die Grundbotschaft eigentlich ist, was wir Evangelium nennen. Eine Grundbotschaft, die ich nur allzu schnell immer auch im Alltag vergesse, nämlich, dass wir bei Gott Eingeladene sind. Kommt her zu mir alle. Und dann schreibt er noch auf, die mühselig oder beladen sind. Aber alle müssen wir eigentlich groß schreiben an dieser Stelle. Alle. Wir alle sind Eingeladene. Zuerst sind wir immer Eingeladene. Gott ruft uns und gibt uns natürlich auch Aufgaben in seinem sagt, ich nehme euch mit, ihr dürft mir nachfolgen, ihr dürft lernen, ihr dürft wachsen in dem, was mein Reich auszeichnet. Und wenn ihr da seid und euch dort bewegt, dann dürft ihr auch da wachsen und Dinge tun. Aber zuerst mal seid ihr eingeladen und dürft empfangen und annehmen. Vielleicht kann diese Wahrheit ja auch wieder zu einer Überraschung für uns werden. Wir sind bei Gott Eingeladene. Zuerst und allererst Eingeladene. Vielleicht führt uns das wieder zu einem dankbaren Staunen. So ist Gott. Er lädt mich ein zuerst. Zu ihm darf ich zuerst kommen, ohne irgendwas gemacht zu haben. Gott will uns so, wie wir sind. Und das ist das, was uns im Grunde genommen dann, noch einmal zurück. Und das ist das, was uns begleiten soll durch diese kommende Woche. Nicht nur der Monat und dieser Wochenspruch, sondern dieses Wissen. Gott ist der Gastgeber unseres Lebens, in das er uns einlädt. Nicht nur unser biologisches Leben, sondern natürlich auch dieses geistliche Leben, dass er in uns selber da sein möchte und seinen Platz hat in unserem Leben und er lädt uns ein, bei ihm zu sein. Lasst uns das genießen. Lasst uns das neu als etwas Schönes und Erstrebenswertes sehen und uns auch da sozusagen ziehen lassen nach vorne zu ihm hin. Amen.